Kabarett und Kleinkunst.
Mit Dieter Settele.
Hallo und herzlich willkommen bei Kabarett und Kleinkunst. Am Mikrofon für Sie, Dieter Settele. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen bestimmt den Spruch, mit dem manch Kabarettist oder Kabarettistin vorgestellt werden. Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Viele von Ihnen werden sich dann fragen, ja und wieso habe ich von dem noch nie was gehört oder von der? Nun, bei meinem nächsten Kabarettisten, den Sie hören werden, den ich ausgesucht habe, ist das natürlich nicht der Fall. Den kennen Sie aus Film, Funk, Fernsehen und von der Bühne. Seit 21 Jahren war er damals mit dem Programm, das ich Ihnen jetzt hier aus dem Homeoffice vorstellen möchte, bereits auf der Bühne. Und zwar war das Andreas Giebel. Und heute hören Sie Auszüge aus seinem Programm vom Heben gezeichnet mit dem Untertitel Ein Sherpa packt aus. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ja, wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Ein sehr schöner Eröffnungsapplaus, wunderbar. Nicht alle haben applaudiert, habe ich schon gemerkt. Ein paar sagen, ich muss ja jetzt noch nicht klatschen, ich weiß nicht, was der macht. Dann gefällt es mir nicht. Und weiß nicht, aber immerhin, doch ist doch was. Guck mal, gell? Ja, meine Damen und Herren. Ich habe gedacht, ich erzähle Ihnen heute Abend mal einfach mal ein bisschen was von mir. Aufgewachsen bin ich, ja, da gibt es immer ein paar Gesichter, die sich sofort wegdrehen, so, nicht jetzt das, nicht. Aber ich mach's nicht, weil es ist ja logisch, dass ich aufgewachsen bin. So kommt man nicht auf die Welt, ja, das ist eine grausame Vorstellung. Ja. Aber es gibt immer wieder interessierte Gäste, die nach der Vorstellung die ein oder andere Frage haben. Und ich habe mir ein paar Highlights dieser Fragen herausgepickt. Und versuche das heute Abend, sagen wir mal, nicht zu beantworten, aber zumindest zu bearbeiten. Es ist ja oft so, immer nach der Vorstellung, so die ersten 10 Sekunden, wenn ich da an der Theke stehe, kommt meistens ein Herr als erstes mit Anzug und Krawatte. Warum weiß ich nicht, aber die sind vielleicht mutig oder so, ich weiß es nicht. Ja. Kommen wir zu mir und sagen, entschuldigen Sie, weil wir gerade so gemütlich zusammenstehen, nicht wahr? Würde mich mal interessieren, so ganz unter uns. Sagen Sie mal, wie kleidet sich eigentlich ein Kabarettist tagsüber? Und das ist für mich natürlich, ja, muss man jeden Tag, Mensch, was ziehst du heute wieder an? Ja. Aber es ist tatsächlich, wenn man unterwegs ist, in fremden Orten, in so Fußgängerzonen, da überlege ich mir auch, was ziehe ich heute Nachmittag an, damit die Menschen mich nicht falsch sehen. Ne? Ich schaue mir die Menschen ja auch an und sage, aha, ein Depp. Ja? War schon mal überlegt, Anzug und Krawatte, haben wir das, ne? Dann meinen die vielleicht, ich bin ein Geschäftsmann oder ein Banker. Will ich das? Will ich nicht? Oder T-Shirt, Jeans, Turnschuhe, ne? Dann meinen sie, ich bin so obdachloser Spätstudent oder ungelernter Pizza-Ausfahrer oder Kabelträger beim Bayerischen Rundfunk, will ich auch nicht. Was ich da schon überlegt habe. Bunt poppig, haben wir schon mal gesagt, bunt poppig und doch teuer. Dann ist die Gefahr, dass die Leute meinen, ich bin so ein Heizdeckenverkäufer bei diesen Kaffeefahrten. Da muss ich Angst haben, dass ich in der Seitengasse erschossen werde. Nackt, ist auch blöd. Doch, nackt ist blöd, das habe ich mir heimlich daheim vorm Spiegel ausprobiert. Mache ich nicht. Nein, es gibt doch sehr viele Tage, wo es eigentlich völlig egal ist, was man anhat. Man fühlt sich ja doch irgendwie ausgeschlossen von dieser Gesellschaft, weil man oft nur da sitzt und Kaffee trinkt, während andere Menschen arbeiten gehen und einkaufen gehen. Die Tüten voller C- und A-Hemden und Deichmannschuhen und Shampoos und Schals robben sich von einem Laden zum anderen mühevollst. Und ich sitze da und trinke Kaffee, hoffend, immer hoffend auf ein Lächeln. Ich kaufe oft die gleiche Zeitung dreimal, weil die Verkäuferin die einzige war, die mich angelächelt hat. Das kennen Sie ja vielleicht auch so beim Rausgehen. Geht mal wieder zurück. Ach, geben Sie mir noch eine. Erst abends, wenn andere ihre Arbeitskleidung ablegen und ich meine anlege, ist meine Zeit gekommen. Entschuldigung. Das ist auch ein Leiden, das sich im Laufe der Jahre einschleicht. Ich leide unter Elegie. So nennt man den Hang zum Jammern. Die ersten Jahre ist es nur Schimpfen und Granteln, geht dann ganz langsam ins Jammern über. Elegie. Ich bin Elegiker. Aber ich bringe das wieder weg. Ja, ich war schon im Elegie-Vorsorgezentrum. Zimmer 14, Abteilung Früherkennung. Bin rein, die haben mich gesehen, haben gesagt, zu spät. aber ich krieg das weg, auf alle Fälle. Kein Problem. Ja, und wie gesagt, das ist für heute Abend meine Arbeitskleidung, weil ich kann keinen Anzug tragen, keine Jacke, kein Jackett in dem Fall, weil ich nicht weiß, wie sehr ich schwitze. Wissen Sie, jeder Mensch transpiriert anders. Was er trinkt, was er isst, vor was er Angst hat. Der Angstschweiß ist ja nicht zu unterschätzen. Und Aristoteles war es, glaube ich, der gesagt hat, der Mensch hat vor dem Angst, was er nicht kennt. Und ich kenne sie doch alle nicht. Glauben Sie, wie ich dann da schwitze und ich kann nicht jeden Tag einen neuen Anzug kaufen. Da bilden sich dann hier immer die Salzränder, das kennen Sie ja. Muss in der Pause wieder meine Laktatwerte überprüfen. Nein, man muss sich berufsorientiert kleiden, habe ich mir gesagt. Die Fußballer laufen ja nicht im Anzug rum. Gut, die müssen mir laufen, aber ich muss mir reden. Die sind zu 11, ich bin allein. Übrigens, um diese Elegie loszuwerden, hat mir ein Bekannter gesagt. Ich sage nicht Freund, ein Bekannter. Das ist das Allerwichtigste. Als allererstes seine eigene Person nehmen und erstmal auf die Seite stellen und sich selbst sagen, um dich geht's in diesem Leben schon mal gleich überhaupt nicht. Und ab sofort sich nur noch um wichtige öffentliche Dinge zu kümmern. Ich habe das nicht genau kapiert, wie er es meint. Er hat gemeint, man sollte humorlose politische Vorträge schreiben und die dann aber auch vortragen. Am besten in München um 11 Uhr vormittags in kleinen, miesen Stehausschenken. Da hat man das beste Publikum, bei denen ist ja eigentlich völlig wurscht, was du da machst. Ja? Er hat mir noch zwei Tipps gegeben. Ein Tipp war, wahrscheinlich auch aus der alten Schauspielschule, ein Tipp war nicht einfach vorlesen, sondern richtig vortragen mit großer Geste. Und das Zweite natürlich, immer mit einem Satz beginnt, wo drei ist drin sind. Ich weiß nicht warum, aber er hat es gesagt. Ne? Und das mache ich jetzt seit 4 Wochen so. Ich bereite mich auch daheim an meinem kleinen Stehtisch in meiner Küche, an meiner Kaffeebar vor. Hab meinen Zettel zu einer Übung. Daheim schaut dann so aus. Meine Damen und Herren, dass die Welt so ist, wie sie ist, ist doch kein Zufall. Der Intellekt kämpft mit dem Mob von der Straße. Und das haben wir alles der Demokratie zu verdanken. Fast täglich diskutieren hochgeistige Menschen, wie sie damit umgehen sollen. Mit diesem neuen Phänomen Gewalt, mit den Hooligans und Skinheads, diesem partiellen Zusammenbruch des zivilisatorischen Zusammenhalts. Papa? Ja? Rebind ist doch zum Rückspulen, oder? Was? Rebind ist doch zum Rückspulen, oder? Ja? Danke! Des zivilisatorischen Zusammenhalts. Wir begegnen einer allgemein wachsenden Radikalisierung und wie wir aus der Pädagogik wissen, entsteht ein Gewaltbedürfnis immer aus einem Gefühlstau. Papa? Ja? Reck ist doch Aufnahme, oder? Was? Reck ist doch Aufnahme, oder? Ja? Danke. Aus einem Gefühlstau, für den immer die sozial Schwächeren herhalten müssen. Papa? Ja? Das geht aber nicht. Der Knopf geht nicht rein. Du musst Reck und Play gleichzeitig drücken. Was ist Play? P-L-A-Y. Das ist Englisch und heißt spielen. Ich will doch nicht spielen, Papa. Ich will was aufnehmen. Lisa, ja, aber ich kann es nicht. Ich muss hier wirklich was Wichtiges. Papa, komm halt schnell, mal schnell her. Nein, ich komm halt nicht mal schnell her. Reg dich doch nicht so auf. Ich reg mich nicht auf. Aber ich habe ein wichtiges politisches Referat vorzubereiten. Ich habe noch einen Riesenauftritt im Steh-aus-Chance-Sorgenbrecher. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für Reg, Play und Rewind. So, Papa, danke, jetzt ist das Lied aus. Das wäre mir so wichtig gewesen. Toll, wie du dich um deine Kinder kümmerst. Toll, vielen Dank. Gefühlsstau. Gewaltbereitschaft. Pädagogik. Ja, meine Damen und Herren, es ist nicht so einfach, diese Elegie loszuwerden. Aber ich bin dran, ich bin dran. Ich habe auch schon Stufe 2 erklommen, Stufe 2. Geht ja so, dass man nicht mehr schimpft, nicht mehr grantelt, nicht mehr meckert, sondern egal, was in diesem Leben daherkommt, einfach ja sagt, sich drauf freut, auf alles was. Und da bin ich jetzt gerade so. Na, ich habe schon im Januar angefangen, gell, und ich habe, wie gesagt, ich habe mich auch auf Fasching gefreut, jetzt erstmalig in meinem Leben. Gell, also, noch kein Kostüm, aber schon mal gefreut, ist ja schon mal was. Ja. Und ich schmeiße jetzt auch keine Werbebriefe mehr ungeöffnet weg. Das sind kleine Schritte aber. Ne? Ich mache die auf und wenn es eine Versicherung ist, dann wird die auch abgeschlossen. Ne? Die geben sich so viel Mühe immer bei ihren Vordrucken. Man kann natürlich irgendwann mal zurückschreiben. Ne? Ich habe jetzt schon 14 Versicherungen abgeschlossen, habe momentan keinen Dispo-Kredit. Aber sobald ich wieder einigermaßen kann, bin ich auch bei Ihrer Gesellschaft dabei. Ja, also sowas kann man machen. Ja. Und was noch? Ich kaufe mir jetzt einen Roller auch demnächst. Ich auch einen Roller oder wie sagt man? Kickboard, ne, ich bin früher mich missionarisch gegen diese Anglizismen immer geweigert. Ich bin in Sportgeschäft, ich habe gesagt, ich würde jetzt auch mal gern paddeln, ne, mache ich nicht mehr. Ich sage jetzt auch, hey, River Rafting, ne, Kleinigkeiten, ne, aber ich sage auch nicht mehr Hawaii, ne, ich habe immer Hawaii gesagt, man sagt jetzt Hawaii, ne, das sind Kleinigkeiten, aber da bin ich jetzt dabei. Ne? Ich kaufe demnächst wahrscheinlich Aktien, ne? Oder Bungee-Springen. Eins von beiden. Ne? Das bin ich mir nicht so ganz... Nicht so ganz schlüssig, weil es ist so ähnlich. Beides ist so ähnlich. In beiden Fällen kann man sehr tief fallen. Und in beiden Fällen kommt man nicht unbedingt wieder hoch. Ne? War erst... doch erfahrene Gäste heute hier. Ne? Nein, aber es ist eher bei den Aktien wie beim Bungee-Springen in dem Fall noch wahrscheinlich. Nein, jetzt war vor kurzem wieder in der Zeitung gestanden, dass der Bungee-Springer ganz tragisch ist wieder da. Ne? Oh, falscher Gummi, falscher Gummi. Ne? Zu kurz wäre ja okay gewesen. Also, aber in dem Fall, ich habe mir noch vorgestellt, dass sie versucht haben, seine Freunde, diesen Menschen tagelang davon zu überzeugen, das macht Spaß und das ist toll und da werden Morphine im Hirn freigesetzt, da bist du wochenlang danach glücklich und er hat gesagt, okay, ich habe auch keine Angst mehr jetzt und er springt los und die Erde kommt langsam näher und er denkt sich noch während des Fluges, ne, so langsam kannst du aber wieder, ne, doch. Haben wir neulich sehr gelacht am Stammtisch, ja. Aber es muss jetzt auch aufhören, Stammtisch. Diese sinnlose Sauferei. Mit sogenannten Freunden. Und immer die gleichen Witze, die ich auch noch erzählen muss. Aber schön war es schon mit der Lucy. Besser bei der Lucy. Lucy war ja die Wirtin. Eine großartige Frau. Eine große, starke Frau in jeder Hinsicht. Hier saß eigentlich immer Josie. Ist eigentlich Klotwig, ne? Josie. Dort saß immer Walter, genau, und da immer Zimmermann. Zimmermann mit S. Der war meistens nicht von Anfang an da, weil er noch beim Arzt war. Und dort hinten saß immer Fred, der ewige Tourist aus Hannover. Unser Alibi-Preuße. Ein Spaßvogel sondergleichen, wie er von sich glaubte. Also für uns eher lästig, aber weil er das nicht merkte, war er von uns irgendwie geduldet. Dort am Stehtisch stand immer Bronske. Manchmal kam Lucy mit dem Tuch aus der Küche, wedelte den Rauch weg und sagte, Bronske, was bin ich?
Eine Wahnsinnsfrau.
Dann gab sie ihm einen Kuss auf die Stirn und fragte ihn, kann ich dir noch irgendwas bringen?
Lucy, bring mir noch ein Backel Rot, endlich.
Wir hatten damals die Vermutung, dass Bronske Raucher war. Wie Bronske wirklich hieß, wusste niemand von uns. Bronske setzte sich zusammen aus dem Nachnamen von Charles Bronson, Bronze, und unserer Vermutung, dass ihn irgendwann einmal der Kehlkopfkrebs dahinrafft. Ke, Bronske. Bronske sprach nur sehr wenige Sätze dafür, gewaltige Sätze. Um seine Stimme zu schonen, musste er mit einer geringen Wortwahl auskommen, was für uns, das machte ihn natürlich sehr, sehr sympathisch. Von ihm kamen Sätze wie...
Manchmal muss man sich ja zusammenreißen, wenn nichts los ist.
Der ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, ja, aber... An einen Satz erinnere ich mich auch noch sehr gut.
Lucy, schau mal, ich glaube, da liegt was unter dem Tisch.
Wenn Bronski das sagte, dann lag da etwas unter dem Tisch. Und Bronski war stark kurzsichtig und hatte einen unglaublichen Respekt vor Kakerlaken. Da hat er mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass Kakerlaken die widerstandsfähigsten Lebewesen überhaupt sind. Die haben sogar damals die Atomversuche der Amis auf dem Bikini-Atoll als einzige Lebewesen überlebt. Und nicht nur das, es war ihnen auch noch wurscht. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Gleichgültigkeit gepaart mit dieser Widerstandsfähigkeit, das hat diesen Bronske fasziniert. Und Kakerlaken haben ja noch etwas Besonderes. Die haben ja am Hintern diese zwei kleinen Fühler. Ja, und die sind ja auch sehr schnell, wenn da irgendwas ist, weg sind's. Ne? Mit diesen Fühlern bemerken die jeden noch so kleinen Windhauch. Diese Information geben die Fühler aber nicht erst ans Hirn weiter, sondern direkt an die Füße. Wahnsinn, oder? Die rennen los und wissen noch gar nicht, dass sie unterwegs sind. Ne? Unglaublich. Dieses Phänomen soll es ja unter der einen oder anderen Gattung unter uns Menschen auch geben. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, und all diese Eigenschaften, die haben diesen Bronske fasziniert. Er hatte ja auch mal eine Brille. Aber auf diese mal draufgestiegen, das hört und fühlt sich an, als wäre es eine Kakerlake. Und sowas prägt er fürs Leben, bekannterweise. Und all diese Kleinigkeiten stecken in einem einzigen Satz.
Lucy, schau mal, ich glaube, da liegt was unterm Tisch.
In diesem Augenblick betritt Zimmermann das Lokal.
Glaubst du, dass der blöde Doktor ich geh nicht mehr hinzuhören? Das hat doch keinen Sinn, es wird ja alles immer noch schlimmer. Da hockst du 2 Stunden, ne? Mit Rückenschmerzen gehst zum Doktor, hockst 2 Stunden in dem Wartezimmer auf den IKEA Plastikstühlen und tut da alles noch mehr weh. Ne? Mag ich nicht mehr hingehen da. Grüß dich, Bronski, servus. Schau mal, da unten liegt der Zigarrenstumpen. Ne? Den schenke ich dir, ne? Mit seinen Sprüchen, mit seinen Weisheiten. Der meint, da hat's gefressen. Was hat er heute wieder gesagt? Er hat mich so aufgeregt. Was hat er gesagt? Ich hab mir's aufgeschrieben. Ich kann mir nichts mehr merken. Gar nichts mehr. Ich hab mir's aufgeschrieben. Da, hier. Ist das meine Schrift? Ich soll mir endlich eine Lesebrille kaufen. Kann er lang drauf warten. Bin wegen dem Rücken gekommen. Da haben wir's hier. Das mit meinem Rücken wäre nicht nur körperlich, sondern auch psychosomatisch. Ich soll mich nicht immer so aufregen, nicht auf alles und jeden schimpfen und meine Vorurteile abbauen. Der Depp, der. Da habe ich noch nie mehr. Das hat er schon mal gesagt, vor einem Monat. Da war's. Hier, ganz was Schlimmes. Ich soll mich auch mal entspannen und in den Urlaub fahren. Solche Ratschläge gibt er. Entspannen und in den Urlaub fahren. Wer soll denn das gehen? Hä? Im Urlaub rege ich mich am allermeisten auf. Da war ich vor 3 Jahren das letzte Mal, da laufen lauter Wahnsinnige und Gipskipp voneinander. Hä? Um 8 Uhr morgens ging es mit ihren Liegenlaufers zum Strand. Zum Ausruhen. Haben sie die ganze Nacht geschlafen, dann ging es zum Ausruhen. Hä? Da schmieren sie sich ein. Da schmieren sie sich mit Sonnenschutzcreme ein. Den ganzen Tag mit Sonnenschutzcreme. Und was machen sie? Sie legen sich in die Sonne. Ja, wo ist denn da die Logik? Wenn ich mich schützen will, gehe ich halt in den Wald rein, oder? Lauter Wahnsinnige. Grüß euch, servus, ihr zwei. Hä? Sag mal, habt ihr schon mal gesehen, was die Leute im Urlaub essen? Das habt ihr nicht gesehen, weil ihr noch nie im Urlaub wart. Das sag ich euch jetzt. Da haben sie einen großen Teller und so einen Berg, so ein schwarzes Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, was heißt. Ich hab mir's aufgeschrieben. Ich kann mir nichts mehr merken. Da haben wir's hier. Da Miesmuscheln in Italien heißt auch noch Kotze. So was bestell ich doch gar nicht, oder? Ich wollte gar nicht sehen, wie es es ist. Ich wollte es nicht sehen, ich habe gleich weggeschaut. Da schaue ich nach einer Zeit lang wieder hin, da ist der gleiche Berg immer noch da. Kommt die Bedienung, räumt ab und fragt, ob es geschmeckt hat. Und er sagt, ja, solche Leute fahren in Urlaub. Ne? Und sowas regt dich auf, Zimmermann? Und sowas regt dich auf? Das war Josi. Josi hat nach einer 2-jährigen, komplett erfolglosen Paartherapie seine Persönlichkeit verloren. Er versucht, das so gut wie er kann zu kompensieren, indem er so oft wie er kann ins Kino geht und so gut wie er kann Robert De Niro nachspielt mit der Synchronstimme von Christian Brückner.
Ich würde mich da nicht aufregen.
Ich weiß, du was aufregend ist, ja, da muss man mit 3 Arabern in ein Beduinenzelt gehen für 6 Wochen. Bei 50 Grad im Schatten, bei Hirse und Wasser, das ist anstrengend. Geht, Josi, jetzt hör doch auf, sowas kann man doch nicht vergleichen. Ja, das ist für mich vielleicht anstrengend, aber für die Araber nicht, verstehst du? Weil die sind ja so aufgewachsen. Na, hocken wir einen Araber 6 Wochen zu unserem Tisch, das ist für den anstrengend. Ja?
Ich meine, man kann sich's nicht raussuchen, gell?
Das war Walter. Walter hatte einen Bauchbetrieb, keinen Sport, hatte kein ISDN, keinen Computer, nicht einmal einen Anrufbeantworter. Wie konnte es so weit kommen? Und ist Walter ein Einzelfall? Genaue Statistiken liegen noch nicht vor, aber wir befürchten, die Dunkelziffer ist hoch.
Aber ich denke mal, wer weiß, für was gut ist, gell? Aber weißt du, Simon, mit deinem Rücken, da müssen wir für wirklich einmal was machen, gell? Ich sag dir es immer, die Gesundheit ist das Wichtigste, gell? Da hörst du bloß nicht drauf. Weißt du, wo du dir dein Kreuz kaputt gemacht hast? Das kann ich dir genau sagen, das war damals bei deinem Umzug vom Erdgeschoss in den 4. Stock rauf. Das war die sinnloseste Aktion, wo du je gemacht hast, vom Erdgeschoss in den 4. Stock rauf. Ich verstehe das nicht, da unten war es doch schön.
Schön. Du hast genau, ich wollte beim Fenster draußen die blöden Leute nicht mehr vorbeilaufen sehen.
Ja, das kann natürlich schon sein, dass einmal einer vorbei muss, ne? Dass einmal einer wohin muss, ne? Oder dass einmal einer weg muss. Die werden wegen dir nicht auf der anderen Straßenseite laufen. Ne? Du musst doch nicht gleich einen vierten Stock aufziehen. Hätte doch den ersten Stock auch gelangt.
Den ersten Stock? Schau, dass der rote junge Lackel wie hochgewachsen ist. Das kannst du erwarten, dass der erste Schädel vorbeirollt. Ne?
Ja, ein bisschen übertreiben tust du das schon immer, Zimmermann. Und deinen Umzug hast du auch noch allein gemacht. Das haben wir alle nicht verstanden. Alleine. Warum denn? Wir hätten da doch Käufer, oder, Josi? Wir hätten ja einen Käufer.
Das ist richtig. Wir hätten dir geholfen. Ja, das glaube ich schon. Ihr zwei hättet mir geholfen, oder? Wenn einer von euch umzieht, dann muss ich euch auch helfen. Ich kenne euch doch.
Na ja, das kann natürlich schon sein. Oder dein Bruder, du sagst immer, du hast so einen tollen Bruder. Na, der hätte doch helfen können.
Mein Bruder, das habe ich dir schon mal gesagt, der ist ein hohes Viech beim Siemens. Der verkauft Chips und Pipelines in Asien. Den rufe ich nicht an und sage, flieg einmal schnell her und trage einen Schrank mit mir auf.
Du hast zu mir gesagt, er hat dir einen Brief geschrieben.
Ich habe ihn angerufen und gesagt, er soll hierher in die Wirtschaft kommen, zur Lucy. Dass er einmal in seinem Leben sieht, wie ich lebe. Brauche ich seinen Brief nicht aufmachen. Mach überhaupt keinen Brief mehr auf. Das kriegt alles die Post wieder. Die haben wir doch das Ganze eingebrockt.
Ja, ein bisschen ein Wilder bist du schon. Ich verstehe dich da nicht, Zimmermann. Deine Arbeit hast auch aufgehört, hast dann so einen schönen Job gehabt bei der Lottoannahmestelle. Das verstehe ich auch nicht. Lauter nette Leute.
Nette Leute, ja. Denen geht's auch bloß ums Geld.
Ja, in dem Zusammenhang sicher. Wie gefällt's denn jetzt da im vierten Stock?
Eine blöde Nachbarin habe ich. Gestern schenkt sie mir einen Blumenstock. Weil ich immer so nett grüße, hat's gesagt. Ein Blumenstock, das macht die doch extra. Nicht einmal mehr grüßen darfst. Darf mein Fensterbredel freiräumen, weil er Licht braucht, dann musst du wieder gießen, nix wie Arbeit. Das hat Schummel gemacht vor zwei Wochen, da schenkt's mir Schnittblumen. Weißt warum? Weil ich ihr im Affekt die Tür aufgehalten hab. Das passiert mir kein zweites Mal. Schnittblumen, darf ich mir Vasen suchen, muss der Wasser rein, muss der schräg anschneiden, damit's länger halten. Nix wie Arbeit. Lauter Wüde in dem Haus. Heute ruft mich der an vom zweiten Stock, jetzt pass auf, und sagt zu mir, er würde mich heute gerne spontan zu seiner Geburtstagsfeier einladen. Den habe ich zusammengeschissen, das kannst du dir vorstellen. Sag mal, sie hockt daheim mein Leben lang und wartet, dass mich spontan einer zu irgendwas einlädt, oder?
Jetzt hör aber auf, das ist doch eine nette Geste, Zimmermann.
Eine nette Geste, ja, ich weiß doch, wie das abläuft. Warte, ich habe was gekocht, dann muss ich was essen. Dann muss ich noch sagen, Dankeschön, gut hat's geschmeckt, komm, ich kenn doch das Ganze. Und ein Geschenk will ich ja wahrscheinlich auch noch.
Naja, Freude, wenn ich Geburtstag hab, irgendwas musst du ihm schon geben, ne?
Na, wenn beim Ober geht im Blumenstock von der Nachbarin vor die Tür gestellt, ne? Das muss gelangen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, Zimmermann. Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Waiting Room. Da saßen alle im Wartezimmer, sie hatten alle ein Geschenk für den Doktor. Es hat nichts genutzt. Er hat sie alle zerlegt und gegessen. Es war ein Horrorfilm.
Das ist ja furchtbar, Josi, sowas darfst du nicht erzählen. Sowas Grausames, also na wirklich, sowas darf ich mir nie anschauen. Ne? Zerlegt und gegessen, ja, also grausam, ne? Also wirklich nicht. Na, also ich schaue mir jetzt eigentlich immer mehr so Comedy an, da muss ich zwar nicht lachen, aber ich muss mich nicht aufregen.
Entschuldigen Sie, wenn ich mich da ganz kurz einmische, meint Fred vom Hintertisch. Entschuldigen Sie, weil ich das eben gehört habe mit Comedy. Ich bin ja auch hier, nicht wahr? Erstmal hallo, ja. Aber schauen Sie, ich schaue mir die Sendungen ja auch an. Aber diese ganzen Komiker, diese Komödianten, wie man sagt, die sind nach meiner Meinung, wenn Sie mich fragen, die sind doch nur Kautabak in den Backentaschen der Medien. Die werden eine Zeit lang eingespeichelt und dann wieder irgendwann ausgespuckt, nicht wahr? So viel von meiner Seite, nicht wahr? Jetzt hast du wieder einen loslassen, Fredel, hä? Ja, Herr Zimmermann, ironisieren Sie das nicht, nicht? Ich habe da schon meine... Ich schaue mir die Sendungen im Gegensatz zu Ihnen ja auch an, nicht wahr? Übrigens hat neulich einer einen Witz erzählt, der war gar nicht so, also wenn ich Ihnen den mal ganz kurz, nicht wahr? Der war so ein bisschen auf Dialekt, so auf Boarisch, das liegt mir ja nicht, ja, aber ich erzähle ihn trotzdem, ja. Da ruft ein Gast ruft den Wirt privat zu Hause in seiner Wohnung an, nicht wahr? Und sagt, sag mal, wann sperrst du heute eigentlich deine Kneipe auf, nicht wahr? Dann sagt der Wirt, ja, du weißt doch wie immer um 5 Uhr, nicht wahr? ist noch nicht aus, ja, geh noch weiter. Und dann sagt der Gast, das ist mir aber zu spät, nicht wahr? Dann sagt der Wirt, wieso, es ist doch 4:15, du kannst doch bald rein. Dann sagt der Gast, ich will aber nicht rein, ich will raus. Verstehen Sie? Haben Sie verstanden? Nicht? Ich will nicht rein, ich will raus.
Was ist mit ihm da hinten? Was hat er? Was ist mit ihm los?
Haben Sie verstanden? entschuldige, weil es gerade so nett ist. Kann ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Nicht. Ja. Dann will ich schon mal stehen, nicht wahr? Dann gehe ich eben mal auf den Lokus und wie man sagt, für kleine Jungs, nicht wahr? Oder dort, wo selbst der Kaiser zu Fuß hin muss, ja? Oder was gibt's noch? Das Wasser abschlagen, ja, sagt man ja auch, oder? Die Hände waschen gibt's auch.
Gelusi, bring mir noch ein Backel Rothändle.
Danke. Ja, so war das damals am Stammtisch. Meine Damen und Herren, vielleicht ganz kurz zum Titel dieses Programms nochmal. Vom Heben gezeichnet bezieht sich natürlich nicht nur auf die verschiedenen Stadien des Alkoholkonsums, sondern es ist natürlich philosophisch vielschichtig gemeint. Sie werden es im Laufe des Abends, hoffe ich, zwischen den Zeilen noch herauslesen können. Deshalb natürlich auch die kleine Inspiration als Untertitel, ein Sherpa-Pakt. Aus Sherpas, dieses zähe Bergvolk im Himalaya, kennt man ja, vor allem aus der Hochzeit von Reinhold Messner, als er immer unbedingt auf Mount Everest rauf wollte und die Sherpas ihm das ganze Klump immer hinterhergeschleppt haben. Was später erst bekannt wurde, ist, dass der Reinhold Messner ja ein fanatischer Liebhaber von Südtiroler Schinkensemmeln war. Und er hat diese kleinen Rucksäcke der Sherpas so vollgestopft, vollgepackt mit Südtiroler Schinkensemmeln. Da gibt es noch historische Filmaufnahmen, wie er da steht und das packst du schon und es geht schon und nein. Die Rucksäcke waren irgendwann zu klein, er hat dann Sonderanfertigungen machen lassen. Es waren richtige Rucktürme, 3 Meter hoch. Und er ist dann mit der Leiter oben gestanden, das packst du schon und es geht schon und nein. Ganz vernagelt war der da. Und aus dieser Geschichte ist diese andere Geschichte, diese berühmte Geschichte ja entstanden, weil Sie wissen, ab 3.500 Meter ungefähr durch den Sauerstoffmangel entsteht die Höhenkrankheit. Man kriegt Kopf, man wird ein bisschen Dudeldödeldadeldo. Ne? Die Sherpas wissen, die stehen um den Reinhold Messner routinemäßig rum, schauen ihn an und sagen, passt noch, Reinhold, ist noch alles okay, passt noch. Und er war sehr stolz und gesagt, ja, geht schon. Wenn dann 10 Meter vor ihm so ein Sherpa mit seinem Ruckturm gelaufen ist, eine leichte Schneeverwehung dazwischen war, da hat er es dann immer gesagt, das ist ja der Yeti, ich sehe ihn vor mir, das ist ja der Yeti. Die Sherpas ahnten das natürlich schon, sie wieder um ihn herum gestanden, haben ihn angeschaut und gesagt, ja, er ist es auf jeden Fall, Reinhold, er ist es auch, aber jetzt gehen wir wieder weiter, komm langsam. Und so kommen wir wieder zu einer der beliebten Fragen nach der Vorstellung, wenn ich an der Theke stehe und nach 7 Sekunden wieder ein Herr kommt mit Anzug und Krawatte und zu mir sagt, Sie entschuldigen Sie, weil wir gerade so gemütlich zusammenstehen, was mich mal so interessieren würde, so ganz unter uns, sagen Sie mal, was macht eigentlich so ein Kabarettist tagsüber? Ja, schleppen wie ein Sherpa. Schleppen, ich fahre ja viel mit dem Zug. Ich habe dann auch hier 2 schwere Requisitenkoffer. Da die große Tasche daneben mit meinen Socken, Unterhosen und Hemden. Da die große Tasche mit meinen alten Socken, Unterhosen und Hemden. Dann mein Rucksack mit meinen Schinkensemmeln. Da kommen locker 150 Kilo zusammen. Mit mir. Dann umsteigen an den Bahnhöfen. Das kennt ja der ein oder andere vielleicht auch. Gell? Und wir haben ja sehr viele Bahnhöfe in diesem Land, die ja nach wie vor immer noch entkernt sind, da steht bloß die Fassade, das ist nur Baustelle, das ist alles voll Bauschutt, da musst du mit dem Gepäck über die Bauschuttberge drüber steigen. So meinte das die Bahn wahrscheinlich auch, wie sie gesagt haben, wir wollen überall Erlebnisbahnhöfe. Ne? Und irgend so am Schuttberg ziehst du dann so ein Schild raus, ein Gleis 3, da muss ich rauf. Ja? Wie ich da oben ankomme an dem Bahnsteig, also dann ist bei mir, das ist die Höchstgrenze, mehr kann ich nicht mehr, das ist mein Mount Everest, höher geht's nicht. Ich bin dann fix und fertig, ich habe dann auch Atemnot. Ich lasse dann auch normale Katastrophen, die erzähle ich jetzt nicht, diese kennen Sie ja, diese Durchsagen wegen Gleisbauarbeiten fährt der Zug diesmal aufsatzweise nicht auf Gleis 3, sondern auf Gleis 17 ein. Ja. Das lasse ich jetzt mal ganz weg. Aber mein großes Problem ist immer, wenn ich durch diese Anstrengung, wenn ich da oben endlich ankomme, mein Zeug abstelle, muss ich immer ganz, ganz dringend aufs Klo. So, toll. Ne? In 5 Minuten kommt der Zug. Was machst du jetzt mit dem ganzen Gepäck? Das ist mir neulich passiert am Ulmer Bahnsteig. Da stand aber ein Herr da, der hat so was Vertrauenswürdiges gehabt. So ein kleiner, drolliger, gedrungener. Ne? Frisurtyp Stadtrandsiedlung. Da haben wir gedacht, der könnte doch da mal kurz aufpassen. Und als ich den gerade fragen will, in dem Moment niest dieser Mann, holt ein Taschentuch raus, schneuzt sich ausführlich, und jetzt kommt's, und schaut danach langanhaltend das Herausgeschneuzte an. Ne? Ja, ne? Ich hab mal, was schaut der da? In so einer Genanalyse hat der da reingeschaut. Ne? Das ist jetzt eine moderne Form von Kaffeesatzlesen. Ja? So in Fragen, wie das Wetter nächste Woche wird. sind die, die immer alles ganz genau wissen, habe ich mir da gedacht, am Ulmer Bahnsteig. Der will alles ganz genau wissen. Der will sich mal einen Hamburger kauft oder ein Sandwich, der muss immer den oberen Brötchendeckel abnehmen und genau kontrollieren, was er drin ist, aber ganz genau. Solche Leute im Urlaub, die kenne ich auch, die wollen ins Meer gehen, da muss das Wasser immer glasklar sein, dass sie genau sehen, wo sie hinsteigen. Ich bin umgekehrt gepolt, ich bin froh, wenn es trüb ist, ich will gar nicht wissen, wo ich hinsteige. Ja? Ich wollte auch noch nie wissen, wie es in so einem Sandwich ausschaut. Einfach essen und weg. Ist vielleicht riskant, aber mir egal. Das sind halt die in der Sauna. Wenn sie schon mal nackt in der Sauna sitzen, dann müssen sie jede Pore ihrer Haut kontrollieren. Ob denn irgendwie doch was zu entdecken ist. Die 10 Zwischenräume, überall ist jetzt irgendwo, irgendwas, irgendwie. Und wenn sie dann einmal ein Wimmerl entdecken, ne? Da sind die ja da, oi, oi, da sind die wochenlang damit beschäftigt. Ai, 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 ai. Solche Menschen sind doch sinnlos für die Gesellschaft. Und wenn einer kommt und sagt, können Sie mir helfen, mir ist mein Arm abgefallen. Oh nein, ich habe was anderes entdeckt. Und in der Sauna immer bewusst atmen, den Schweiß abwischen und wie eine Absolution an die Sitznachbarn verteilen. Ja? Dann am Ulmer Bahnsteig stehen und kontrollieren, ob nicht wie der Bröckel Hirn mitkommen ist. Ja? Komm ich da so aufregen. Der muss es gemerkt haben, dass ich mich innerlich aufreg, weil er hat mich plötzlich angeschaut und gesagt, könnte sein, dass es nächste Woche regnet. Ja? War mir natürlich peinlich, aber zum Glück kam auch dann gleich der ICE Annette von Droste-Hülshoff. Auf dem Schild stand nur Annette von Droste-Hühner, Hülshoff passte nicht mehr drauf. Ich sofort rein, ich hätte sehr eilig gehabt, dann sofort mein Gepäck abgestellt und ganz schnell in dieses Klo, oder wie sagt man, dieses ICE-WC, die Türe zu, und da stand ein Schild hinter der Türe. Bitte verlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn selbst gerne vorfinden möchten. Wie ich ihn selbst gerne vorfinden möchte. Das war eine Arbeit.
Hallo, hier spricht Ottfried Fischer zu euch, liebe Lora-Hörer, und ich höre Radio Lora, weil ich da erfahre, was in München Sache ist.
Lora München auf 92,4.
Die Menschen, die sich zugeschaltet haben, möchte ich jetzt auch noch begrüßen. Herzlich willkommen. Sie hören hier aus dem Home-Studio Dieter Settele und der hat Ihnen Auszüge aus dem Programm Vom Heben gezeichnet und dem Untertitel Ein Sherpa packt aus von Andreas Giebel ausgesucht. Für dieses Programm hat Andreas Giebel, das übrigens sein 6. Solo-Programm war, damals 2010 den Bayerischen Kabarettpreis erhalten. Ich hoffe, Sie haben Freude dran und wir hören weiterhin hinein. Vom Heben gezeichnet, ein Sherpa packt aus. Andreas Giebel.
Manchmal muss man sich ja zusammenreißen, wenn nichts los ist.
Ich weiß, wie du das meinst. Sag mal, warst du nicht auch mal irgend sowas wie verheiratet, Bronske? Sag nichts. Schon deine Stimme. Warum habe ich mich von meinem Mann getrennt? Wir hatten ein großes Haus, es war fast eine Villa. Wir waren im Golfclub, wir waren im Segelclub, wir hatten ein schönes Boot mit Liegeplatz, 4 Autos. 3 Kinder, einen Weinkeller und viele Freunde. Wir haben viel gefeiert, wir sind viel gereist. Wir haben uns auch unterhalten. Er war belesen, er war kein Arschloch. Von außen gesehen wäre das alles wunderbar gewesen, weißt du? Aber irgendwann wurde das auf eine seltsame Weise so unerträglich. Ich habe gedacht, was machst du jetzt? Betrinkst du dich oder belügst du dich? Eine Zeit lang habe ich beides gemacht. Den Rest kennst du. Jetzt bin ich hier. Weißt du, ich könnte schon einen Mann brauchen. Einen, der mir hier ein bisschen hilft. Einen, mit dem ich mal reden kann. Einen, mit dem ich mal nur trinken kann. Auch einen fürs Bett. Wie viel habe ich jetzt? 4? Das reicht. Auch fürs Leben? Nein. Das packe ich nicht mehr. Was ist mit dir? Was meinst du?
Lucy, du bist doch sowieso die Größte. Allein schon deine Falten im Gesicht. Das ist die wunderbarste Straßenkarten von der Welt.
Ich weiß, wie du das meinst. Aber irgendwas hast du doch heute. Du hast irgendwas im Auge.
Passt schon, Lucy. Bring mir noch ein Backel Rothändle.
Meine Damen und Herren, bis die Stammgäste kommen, möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar aus der Zeit, wo ich eines der ersten Male in Berlin gespielt habe, so kurz nach der Maueröffnung. Die Künstlerwohnung war in Schöneberg, die Bühne in Kreuzberg. Musste nur so zwei, drei Mal mit der U-Bahn umsteigen. Es war sehr schlechtes Wetter. Und nach 5, 6 Spieltagen bin ich irgendwann nach der Vorstellung an der Theke gestanden und habe so einen Gedanken gehabt. Sag mal, was machst du hier eigentlich in Berlin? In dem Moment kam ein Herr auf mich zu mit Anzug und Krawatte. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier in Berlin? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das würde mich mal interessieren. So als Münchner, als Bayer, wie fühlt man sich da in so einer großen Stadt? Ja, und nachdem ich ja praktisch hauptsächlich U-Bahn gefahren bin, ist eigentlich der Unterschied genau in dieser Region für mich am meisten herausgestochen. Ich sag mal nicht Penner, ich sag mal diese Clochards, diese Berber dort, die sind ganz anders organisiert wie in München. Da stehen immer strategisch oben an der U-Bahn-Treppe unten und ja, und ich sehe die dann schon immer, ich habe mir immer 3 Markstücke hier in die kleine Tasche. Und man dachte, die ersten 3 kriegt jeder 1 Markstück, dann habe ich mein soziales Soll für diesen Tag eigentlich erfüllt. Ich konnte zum 4. sagen, ich habe heute schon. Nach ein paar Tagen hat mich der oben an der U-Bahn-Treppe schon von Weitem, hat mich wiedererkannt. Dann hat er mit mir schon Mitleid gehabt. Und als ich mein Markstück zücken will, schaut er mich an und sagt, sollen wir mal einen Tag ausfallen lassen? Ja, das war also Tatsache, ja. Tatsache. Ja, und und das U-Bahn-Fahren, darum stelle ich symbolisch den Stuhl hin, das ist ja auch ganz anders wie in München. In München, da fahrt man einfach U-Bahn, aber da ist ja unglaublich was los in der U-Bahn. Da sitzt drin, da kommen zum Beispiel sofort 2 Menschen, der eine läuft mit Hut rum, der andere hat eine Gitarre in der Hand. There is a house in New Orleans. Und ich dachte, ja wunderbar, Live-Musik in der U-Bahn, ich sofort 3 Mark raus in den Hut geschmissen. War komischerweise der Einzige im ganzen Waggon, der da was Zeit hat. Hä? Nächste Station, die Türen gehen auf und pfff. Dann steigt er mitten im Lied aus. They call the rising. Weg ist er. Ne? Sauber, denke ich mal. Ja. 2, 3 Mark, jetzt singt er nicht einmal das Lied zu Ende. Ne? Konnte auch nicht von Waggon zu Waggon hinterherlaufen, bloß damit ich kontrollieren kann, ob er es überhaupt zu Ende singt. Ja. Und das andere ist natürlich dort, die, wo da so rumstehen, überall, wie in München eben auch, die ganzen Stadtstreicher, die haben ja auch, die vertreiben ja auch dort ihr eigenes Heft. In München heißt es ja Biss, aber da stehen die mehr so rum wie die Zeugen Jehovas und warten, dass jemand ein Heftel kauft. In Berlin heißt es Motz, eins von den Heften heißt Motz, aber da ist es ja anders. Ne? Da kommen die auch rein in die U-Bahn. Ja, hallo, mein Name ist Paul, ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderschönen Tag. Ich bin durch unglückliche Umstände abgerutscht in die Schattenseite der Gesellschaft. Ich habe früher mal in der Wäscherei gearbeitet, hatte so einen kleinen Mischlingspinscher dabei, der hat mal reingekackt in so einen Wäschekorb, da bin ich abgerutscht in die Schattenseite der Gesellschaft. Bin aber jetzt mal auf dem besten Weg zur Rekonvaleszenz oder wie das heißt und würde mich freuen, wenn Sie mir für 2,50 so ein Motzheft abkaufen würden. Da habe ich gedacht, ja wunderbar, er erzählt ja eine tolle Geschichte in der U-Bahn, ich sofort 3 Mark raus, ihm das Motzheft abgekauft. Nächste Station, steigt er aus, kommt der nächste rein. Ja hallo, mein Name ist Hubert, ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderschönen Tag. Ich bin durch unglückliche Umstände abgerutscht in die Schattenseite der Gesellschaft. Ich war früher Drogendealer, Waffenhändler, habe auch ein paar Asylanten illegal reingeschleust. Bin aber jetzt wieder auf dem besten Weg und würde mich freuen. Und denke mir, ja, ich kann natürlich nicht dem einen Heft abkaufen und dem nicht. Der sieht doch das auch, ne? Das ging dann so von Station zu Station. Ich habe schon so 6, 7 Motzhefte gehabt. Wusste auch, wo ich aussteigen muss. Ne? Aber ich denke mir, ich kann doch jetzt nicht aussteigen. Der Nächste sieht das und sagt, aha, den anderen kaufen allen das Heft ab und meine Geschichte will er gar nicht erst hören. Ja? Ich bin also notgedrungen bis zur Endstation mitgefahren, hab so einen Stoß Motzhefte gehabt. Auf der anderen Seite wieder eingestiegen, muss ich wieder zurück, ja? Setz mich in den Waggon dahin und auf einmal war da ein Knistern, ein Schweigen in diesem Waggon. Die ganzen Fahrgäste haben mich angestarrt wie in so einem Western-Saloon. Ja? Ich dachte, was ist denn los? Da steht ein Herr auf, unterbricht das Schweigen und sagt zu mir, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen. Sagen Sie mal, Sie kommen hier rein mit Ihren Motzheften, ja? Sie setzen sich hin, Sie erzählen keine Geschichte, gar nichts. Sie glauben gar nicht, wie gut mir das tut, dass es mir 10 Mark wert, ja? Und Sie können sich ja vorstellen, ne? Wie es weitergegangen ist, die ganzen anderen Fahrgäste, ich war wie befreit, wie beflügelt, sind aufgestanden. Es war ein großes Hallo in dem Waggon, die haben mir die Hefte praktisch aus der Hand gerissen. Ja? Ich habe so gut wie kein Hartgeld gekriegt, nur Scheine. Ja? Ich habe an diesem Nachmittag in der U-Bahn mehr Geld verdient, wie abends dann bei meinem Auftritt auf der Bühne. Ja? Also.
Ah, da seid ihr alle. Ja? Bronski, ich glaub, da liegt was unter dem Tisch, hä?
Das hätte ich gesehen, ich hab jetzt Kontaktlinsen.
Ah, dann geht's dir besser wie mir. Ich weiß immer nicht, ob meine Uhr geht oder nicht geht. Ne? Grüß euch, servus, hä? Seid's gut hergekommen, hä?
Gut hergekommen. Gut herkommen. 156 gemachte Zugkarten, für das Geld kriege ich einen Porsche.
Ja, jetzt übertreibst du das aber, Simmermann.
Naja, halt ein Modellauto, oder? Ist ja furchtbar. Jetzt hat mein Bruder nochmal angerufen, hab ich ihm gesagt, wo wir sind, in Brixen, über die Adresse gesagt, der muss jetzt kommen, ich hab bloß noch 50 gemacht, der muss mir jetzt ein Geld leihen. Du sagst gar nichts, Joseph.
Ich hab gestern einen Film gesehen mit Robert De Niro in Originalsprache. Hat eine ganz hohe Stimme.
Ja, das weiß ich doch, hab ich doch gesehen, den Film. Butch Cassidy und Sundance Kid, hab ich doch gesehen.
Das war Robert Redford.
Ja, das ist mir jetzt auch wurscht. Ich brauche Geld und ich brauche meinen Bruder. Aber schön hat es wieder eingekriegt, gell? Sehr schön, wunderbar. Da mit dem Stehtisch, mit dem Bronski, einwandfrei. Lucy, sehr schön hast du es wieder gemacht.
Ja, mir gefällt's auch, Lucy. Kein überflüssiger Schnickschnack.
Gell, nicht so aufgemotzt wie auf der Expo damals, gell?
Jetzt hör doch einmal auf, immer wieder kommst du mit der Expo, das ist doch schon so lang her.
Weißt du nicht, hinfahren hättest dürfen. Das Geld hättest mir geben sollen, dann hätte ich heute anders dastehen. Fahrt ihr da hin, da hättest du echt, du hast mir überhaupt noch nicht erzählt, wie es war.
Ja, mei, ich hab halt Pech gehabt, weil ich die letzten Tage dort war. Dann bin ich 6 Stunden vor dem deutschen Pavillon angestanden und danach haben sie zugesperrt.
Und was war noch da drin?
Na ja, da haben sie schon, da haben sie einen Haufen Fernseher waren drin.
Wegen ein paar Fernseher fährst du nach Hannover. Jetzt nicht hinfahren sind. 6 Stunden stellt er sich an. Jetzt, wo es in der Zeitung wieder geschrieben, dass der Mensch zu lange anstellt. Ja, der muss zu lange warten. Weißt du, wie lange der Mensch in seinem Leben wartet? Insgesamt 1/5 seines Lebens. Kannst du dir das vorstellen? 1/5, das sind knapp 20%.
Ja, Simmermann, was willst du mir jetzt damit sagen?
Ja, überleg doch einmal. Wenn du 65 bist und hättest nie warten müssen, wärst du erst 51.
Das ist aber auch ein Schmarrn. Da wartest du dein Leben lang auf der Rente und sollst nur mal 14 Jahre länger arbeiten.
Ah, Josie, du sagst auch nichts. Versteh nicht, fahr der auf die Expo.
Du weißt doch genau, ich wollte einfach wissen, wo der Prinz August da hinbieselt hat. Wenn er hätte ich da auch hinbieselt, dann hätte man danach gedacht, wer weiß, für was gut war. Jetzt habe ich aber den Pavillon vergessen, jetzt habe ich auf alle Fälle mal überall hinbieselt. Ne? Ist aber nichts passiert, ne? Hat mich keiner fotografiert, gar nichts.
Jetzt gelangt's mir, jetzt fahrt er schon zum Biesel nach Hannover. Ja? Jetzt gelangt's mir.
Nein, jetzt gelangt's dir nicht, weil du genau weißt, ich bin noch nie in meinem Leben verreist, ich wollte einmal in meinem Leben die ganze Welt sehen. Jetzt habe ich es wenigstens einmal von außen gesehen.
Ja, Walter, jetzt ist schon wieder gut. Jetzt ist schon wieder.
Nein, jetzt ist es nicht mehr gut.
Walter. Josie, was hat er denn? Walter, hast du Lust, dass wir uns ein bisschen unterhalten?
Ein Gespräch oder was?
Ja, ja, freilich, so wie früher. Du warst doch 3 Menschen, 3 Hirne, ab geht's. Hä? Ich hab mir gedacht, wir suchen uns irgendein Thema. Hä? Irgendein Thema. So was wie Politik und da reden wir drüber.
Ah ja, das darf mir gefallen. Aber ich glaube, dass der Schröder mit dem Trittin und dem Fischer, da glaub ich.
Nein, das war nur ein Beispiel, Walter. Als eines vom vielen, verstehst du? Irgendein Thema.
Ja, was denn? Musik?
Ja, genau, sowas.
Autoreifen.
Riesenthema, Walter.
Sport.
Hey.
Sport.
Jetzt traust du aber auf, hä?
Ja, okay. Nein, ich glaube, dass die Bayern zurzeit eine Krise haben da beim Fußball.
Nein, das ist nur ein Beispiel, Walter. Als eines von vielen, verstehst du? Ich habe mir gedacht, bitte reden einmal über...
Nein, jetzt habe ich wieder eine Idee, jetzt weiß ich was. Ich kann dir was von mir erzählen.
Nein. Walter, wir müssen mehr Thema finden, das was mit uns zum Tor hat. Nicht immer mit den anderen Leuten. Wir müssen über uns einmal reden. Jesus, da schau ich mal aus dem Fenster. Da siehst du ihn, das ist mein Bruder. Jetzt kommt der tatsächlich, ja?
Ist das der mit dem grünen Jackett?
Das Jackett war natürlich nicht grün. Aber Walter war schon immer farbenblind. Aber der Bruder, der war's.
Ja, hallo erstmal. Hallo, darf ich Lucy sagen? Nein, nicht zu trinken, danke. Ich muss auch gleich wieder weg, wollte nur mal ganz kurz hier. Hallo. Ach, da ist er ja, Mensch, Paul. Alte Schildkröte, habe ich doch gesagt, ich komme vorbei, nicht wahr? Jetzt bin ich hier. Und Sie sind die Stammgäste, was? Sagen Sie einfach Max zu mir. Bin der Bruder von Paul, nicht wahr? Ja, habe ja viel von Ihnen erzählt. nicht mir auf meinem Anruf beantwortet. Ist ja auch schon was wert, nicht wahr? Hauptsache, ich habe ihn abgehört. Gar nicht so leicht, euch zu finden hier. Gestern war ich noch in eurer Ex-Kneipe, hab Sushi gegessen. Könnte man noch verbessern, aber egal. Ja, schön hier, schöne Decke, Barock oder Jugendstil. Bisschen oft übertüncht, ja, muss man abtragen. Gibt's Geld von der Gemeinde, steht unter Denkmalschutz, kenne ich mich aus. Sehr schön, ja. Klein, aber fein. Erinnert mich so ein bisschen an die Wohnung, wo wir aufgewachsen sind, Paul. Weißt du noch, hier stand immer Mutter und hat gekocht. Nichts gegen sie. Wenn es nicht viel zu essen gab, hat sie immer gesagt, den Wind kann man nicht verbieten, aber man kann Mühlen bauen. Habe ich nie kapiert, aber hat mir immer gut gefallen. Ja. Sehr schön. Und dann ging es immer raus zum Hof, Paul. Weißt du das noch? In dem Hof, da haben wir viel gespielt. Den Hof, den haben wir uns oft in Kontinente eingeteilt. Dort hinten, bei den Garagen, das war Asien. Bei den Mülltonnen, wo die Kinder am Boden gespielt haben, das war, glaube ich, Afrika. Und die gusseiserne Wendeltreppe runter zu dem immer besoffenen Schlosser, das weiß ich noch ganz genau. Das war Russland, das weiß ich ganz genau. Und der Ami, der war auf der anderen Straßenseite, das war der Feinkost Müller, weil der uns nie reingelassen hat. Habe ich oft dran gedacht, wie ich noch bei Siemens war. Jetzt fliegst du über die Garagen, landest bei den Mülltonnen und nächste Woche bist du wieder bei Feinkost Müller. Wenn ich keine Zeit hatte, mit dir zu spielen, hast du deinen Stuhl geschnappt, hast dich vor die Tür gesetzt und hast den ganzen Nachmittag die Welt bewacht. Lange her. Ich habe dir meinen Brief ja geschrieben von der Firma, die ich gegründet habe. Ist gut gelaufen, wir hatten schon 6 Filialen. Wir waren ja zu zweit, mein Kompagnon, der Gunther und ich. Freizeitmarketing, die größte Wachstumsbranche überhaupt. Weißt du warum? Die Leute wollen sich alle noch mal spüren, 2-3 Mal, bevor es in die Kiste geht. Noch mal was erleben. Aber die Leute sind alle degeneriert. Das Fernsehen hat die Leute degeneriert, komplett zurückentwickelt, weil sie den Müll nicht mehr loswerden, der sich da oben angesammelt hat. Wir parodieren doch nur noch die Parodie. Wir äffen doch nur noch das Abziehbild einer Karikatur nach. Immer auf der Suche nach dem Original. Aber das Original, Paul, das Original dieser Welt ist verschollen. Irgendwo zwischen Internet und Selbstverwirklichung. Das ist zwar traurig, aber wenn man die Spielregeln kennt, kann man mit sowas Geschäfte machen. Schau mal hier, ich zeig dir mal was. Schau dir mal dieses Teil hier an. Weißt du, was es ist? Ich weiß es auch nicht. Habe ich draußen auf der Straße gefunden. Und jetzt sage ich dir was. Wenn du mit der richtigen Werbestrategie den Leuten erzählst, dass wenn man sich das Teil hier 14 Tage lang um den Hals bindet und danach 10 Kilo leichter ist, kann man mit sowas reich werden. So sieht's aus. Ja? Hier, schenke ich dir. 6 Filialen hatten wir schon. Rundreisen durch die Freizeitparks, Extremsport, alles dabei. Aber mein Kompagnon, der Gunther, der war zu weich. Dem war das alles zu viel, verstehst du? Der konnte auch keinen entlassen. Ich habe immer gesagt, Gunther, wir können uns nicht um Einzelschicksale kümmern. Aber was war mit ihm? Er hat sich zurückgezogen, hat angefangen zu lesen. Solche Wälzer hat er gelesen. Dostojewski, ist das nicht verrückt? Ich habe gesagt, Gunther, zu viel Denken lähmt den Willen zur Tat. Lass mich jetzt nicht hängen. Hör doch auf. Hör auf, Gunther. Er hat weitergelesen, Tolstoi, Tschechow, die ganzen Dramatiker, ich musste doch irgendwann reagieren. Ich habe irgendwann im Eiscafé zu ihm gesagt, Gunther, du bist ein guter Kollege von mir, auch mit dir werde ich es bundesweit nicht schaffen. Fängt er an zum Heulen, im Eiscafé Mama Mia, fängt er an zum Heulen. Erzählt mir was von seinem Vater, dass der das auch immer zu ihm gesagt hat, dass er es nicht schafft, dass der ihn nie gelobt hat. Heult und rennt raus, was hätte ich denn machen sollen? 3 Tage später haben sie ihn gefunden, muss von der Eiche runtergesprungen und seinen Kopf über auf das Grab seines Vaters. Arschloch. Paul, ich habe früher immer auf dich herabgeschaut, habe zu dir auch immer gesagt, du schaffst es nicht, du bist so unentschlossen, du hast nie Geld. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass mir das leid tut. Im Grunde genommen habe ich dich immer bewundert, wie du so da sitzt. Fast wie früher im Hof. Und die Welt bewachst. Für mich ist das zu spät. Schau mal aus dem Fenster, siehst du das Wohnmobil? Das hat mir mein Kompagnon Gunther vererbt. Jetzt kommt's, pass auf. Sein letzter Wille war, dass seine Asche zu einem Stift gepresst wird. Dass mit diesem Stift ein Zeichner sein Porträt zeichnet. Das Bild hängt jetzt im Wohnmobil, ist das nicht verrückt? Ich fahre jetzt mit Gunther runter nach Kalabrien. In ein Kloster, da hänge ich ihn auf. Dort findet er sicher seine Ruhe. Mir tut's auch gut, ich bleibe auch 2-3 Wochen dort. Kann zwar kein Italienisch, aber egal, ist ein Schweigekloster. Das Rauchen habe ich auch aufgehört. Hier, schau mal das Feuerzeug, das ist echt Gold. Da musst du Gas nachfüllen, dann geht's wieder, schenke ich dir. Und hier, die Uhr, brauche ich auch nicht mehr. Schau mal her, die steht im Moment. Aber da brauchst du keine Batterie, die geht mit Solarzellen. Die schenke ich dir, auf die Art und Weise kommst du wenigstens ab und zu ein bisschen raus. Kleiner Scherz von mir. Mach's gut, Paul. Dann komm, sag nichts. Bleib sitzen. Nein. Du, und ich muss jetzt gehen. Nein. Und vergiss nicht, was Mutter gesagt hat. Den Wind kann man nicht verbieten, aber man kann Mühlen bauen. Ja, Max, es kommt schon Zeit, du, aber ich hab da was anderes. Hey, Max! Max, du kannst jetzt nicht! Ich brauche Geld! Spinnt der oder was? Haut der einfach ab, lasst mal auf, verklumpt da!
Aber das war ziemlich gut. Das war Burt Lancaster.
Ja, nein, dein Bruder, der ist schon sehr interessant, Simon, aber ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Wo muss ich mir das Teil hinbinden, dass ich da abnehme oder was?
Entschuldigen Sie mich, der ganz kurze Einfalle. Herr Walter, da haben Sie, glaube ich, wirklich was missverstanden. Das meinte der Bruder von Herrn Zimmermann anders. Das war mehr gedacht als marktpolitische Metapher, wenn ich das eben so sagen darf, nicht wahr? Aber Sie können sich ja gerne mal um den Hals binden, nicht wahr? Placebo nutzt ja auch das eine oder andere Mal, nicht wahr? Bei der Gelegenheit fällt mir ein guter Arztwitz ein, ja? Kommt ein Arzt zum Mann? Nein, dir fällt jetzt kein Witz mehr ein, Fredel. Weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Bist du nicht... Hast du gar kein Gefühl? Guck, mein Bruder, einmal in meinem Leben kommt er daher in die Wirtschaft. Na, lass mal auf, verklumpt und erzähl mir Sachen, ich weiß gar nicht, was der geredet hat. Aber irgendwas, was er gesagt hat, hat gestimmt. Irgendwas hat irgendwie, wir sitzen immer noch da und trinken und reden und reden und trinken. Es muss einmal was passieren.
Ja, sieh mal, wir könnten ein bisschen spazieren gehen. Das Brixen hat schöne Häuser. Und dann könnte ich gleich mal schauen, ob die Uhr funktioniert, weil die hätte einen Sekundenzeiger, da war er interessiert.
Ich glaube, ich weiß, was er meint. Er hat irgendwo recht. Wir sind einfach alle zu unentschlossen.
Ja, und was sollen wir jetzt machen?
Ich habe eine Idee, wir könnten einen Verein gründen.
Nein, Walter, wir können keinen Verein gründen, weil es für alles auf dieser Welt gibt es einen Verein. Wir sind die Weltmeister der Vereine, für jede Uhr, für jeden Tisch, für jeden Kleiderständer. Da brauchen wir nicht auch noch... Entschuldigen Sie, bevor Sie platzen, Herr Zimmermann, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ich hätte da für Ihre Runde einen Kompromissvorschlag. Wenn Sie sich alle zu unentschlossen fühlen, dann gründen Sie doch einfach gemeinsam den Verein für Unentschlossene. So viel von meiner Seite, nicht wahr? Was sagt er? Hat er das ernst gemeint?
Ich weiß nicht, aber es klingt doch irgendwie,
Ich bin noch gerne behilflich beim Erstellen der Vereinsstatuten. Nein, Fredel, das machen wir schon selber, da kenne ich mich schon aus. Verein für Unentschlossene ist ganz einfach. Sobald jemand eine Idee hat, in die Tat umsetzt, wird er rausgeschmissen.
Also da wäre ich sofort dabei. Und der Bronski macht vielleicht auch mit. Die Lucy kann halt nicht mitmachen, weil die hat schon zu viel in ihrem Leben unternommen. Aber die kann ja sowas machen wie Buchhaltungsführung oder sowas. Josie, wie schaut es bei dir aus? Bist du dabei?
Okay.
Gut, also na, gründe ich jetzt den Verein.
Langsam, Zimmermann, langsam. Wenn du den Verein gründest, dann hast du einen Beschluss gefasst. Dann kannst du nicht beitreten.
Ach so? Wie sieht's denn aus da vorne am Stammtisch? Kann man schon was Neues erfahren? Fredel, hast Lust, magst du dich ein bisschen zu uns an den Tisch ersetzen, hä? Aber gerne, also da bin ich aber überrascht. Ja, aber natürlich, da bin ich doch,
Zimmermann, lass mich den Verein gründen. Ich möchte nirgends dabei sein.
Ja, und ich hätte da noch einen Hinweis für Sie. Arnulf Rating tritt mit seinem neuen Programm Tagesschauer am 29. April im Münchner Lustspielhaus auf. Meine Kollegin Renate Anrath wird ihn am 26. in ihrer Sendung Kabarett und Kleinkunst vorstellen. Schalten Sie ein am 26. April, 16 Uhr, Radio Loder.
Deutsche Kliniken sind lebensgefährlich. Und das stimmt, die haben ermittelt, jeder Zweite in diesem Land stirbt in einem Krankenhaus. Und da bin ich so froh, dass wir Herrn Lauterbach haben, der hat konsequent gesagt, jede zweite Klinik wird geschlossen.
Tja, der Spruch ist ein echter Arnulf Rating aus seinem Aschermittwoch in Berlin. Er hat ja inzwischen ein neues Stück, Tagesschauer, und mit dem ist er am 29. April im Lustspielhaus. Jetzt erstmal grüße Gott, Servus und Willkommen. Hier ist Renate Anratz und Kabarett und Kleinkunst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir leben in spannenden Zeiten. An Themen mangelt es uns ja überhaupt nicht. Kriege ich Krieg oder kriege ich den Hals nicht voll? Was ja das Gleiche ist, zumindest für die paar, die daran verdienen.
Für Arnulf Rating am 29. April im Lustspielhaus gibt es übrigens noch Karten zu kaufen. Also nicht verpassen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich bedanke mich, dass Sie Radio Lora eingeschaltet haben und die Sendung Kabarett und Kleinkunst. Ich bin Dieter Settele. Bleiben Sie Radio Lora treu und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Auf Wiederhören.